Der Bibeltext steht in Lukas Kapitel 6, die Verse 46 bis 49. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört.
Vielen Dank, Yvonne. Guten Morgen, mein Name ist Christian Hufen. Ich bin seit 3 Wochen hier in Gießen, ich komme aus Gießen, Entschuldigung, in Potsdam, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Meine Frau und ich, wir sind hierher gezogen, wir werden hier in der Gemeinde arbeiten für die nächsten Jahre. Ja, und wir kommen gerade in dieser Gemeinde an und in dieser Stadt an und es ist gut und es ist heute die erste Predigt hier, ich freue mich und ich möchte zum Beginn beten. Herr, es ist dein Anliegen, dass wir heute was von dir hören. Du möchtest gerne reden und ich bin heute hier oben, damit du durch mich redest und ich bitte dich von Herzen, dass du das tust. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, meins, dass der Leute, die hier sitzen und dass du redest und in unsere Herzen und Leben sprichst. Tu das bitte. Amen. Ja, ich habe gesagt, wir sind seit 3 Wochen hier, wir kommen so in dieser Stadt an und natürlich dadurch, dass wir erst hier eine Wohnung gesucht haben, haben wir so eine Immobilienbrille sozusagen aufgehabt, ganz am Anfang zu gucken, was dreht sich hier alles um Wohnungen, um Bauen. Und uns ist aufgefallen, diese Stadt ist voll von Gebäuden, die gebaut werden oder renoviert werden oder abgerissen werden. Es scheint, als ob diese Stadt fast ein bisschen bauverrückt wäre. Es geht hier um die Mitte, die Neugestaltung, überall geht es ums Bauen. Und es passt, weil heute geht es um ein Gleichnis, wo es auch ums Bauen geht. Und vielleicht habt ihr da einen guten Anknüpfungspunkt. Lasst euch mit reinnehmen. Vielleicht ist es für euch nicht so relevant, weil ihr nicht alles mitkriegt. Lasst euch mal drauf ein. Ich rede heute von Jesus und einem Gleichnis, das er erzählt hat, das die Yvonne schon vorgelesen hat. Jesus war vor 2000 Jahren ein Wanderprediger in Palästina und ist mit dem Anspruch aufgetreten, Gottes Sohn zu sein. Wenn jemand sowas behauptet, dann sollte man da mal hinhören, zumindest was er zu sagen hat, finde ich. Er hat oft in Gleichnissen geredet, um Leuten zu erklären, was er sagen wollte. Gleichnisse sind Beispiele für etwas, was er sagen wollte. Und sie sind Glaubensverstehhilfen für uns. Es ist ein Bild, das uns wirklich besser verstehen hilft, was er sagt. Aber darauf müssen wir uns auf das Gleichnis einlassen und ein bisschen graben. Das werden wir gleich zusammen tun. Also wir müssen erst das Bild verstehen, was die Leute damals gehört haben. Dann müssen wir verstehen, was das für sie damals bedeutet hat. Und dann können wir versuchen zu verstehen, was es für uns heute bedeutet, weil Jesus heute noch redet. In Gleichnissen kommen häufig Menschen vor, in unserem heute auch. Die Zuhörer sollen sich mit diesen Menschen identifizieren. Das gilt auch für uns. Mit wem wollen wir uns identifizieren und mit wem sollten wir uns vielleicht identifizieren? Das muss ja nicht das Gleiche sein. Gleichnisse sind eine Einladung zur Selbstprüfung, uns die Frage zu stellen, wer bin ich in dieser Geschichte? Nehmt die Fragen mal mit für die nächsten Minuten. Also, wir haben dieses Gleichnis, es steht am Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist in manchen Kreisen sehr bekannt, weil sie sehr krass ist. Und sie enthält so ein bisschen das Grundsatzprogramm von Jesus. Jesus war unterwegs, hat gepredigt, viele Leute sind ihm hinterhergelaufen, haben seine Worte gehört. Und es bildet sich so ein Kern raus von Leuten, die ihm überall hin folgen und die echt an ihm dran sind. Und er wählt 12 Leute aus, 12 Jünger, später nennt man sie Apostel, Männer, die so den engsten Kreis um ihn bilden. Und diese Predigt hält er ihnen, um ihnen nochmal klarzumachen, darum geht's. Und ganz vielen Leuten, die auch dabei sind, die einfach mal hören wollten, was hat Jesus so zu sagen, vielleicht aus Neugierde da sind. Vielleicht geht's dir auch so, vielleicht bist du einfach mal aus Neugierde hier heute, vielleicht hat dein Nachbar dich auch einfach so oft gefragt, dass du denkst, okay, jetzt muss ich ihm mal einen Gefallen tun, jetzt gehe ich mal heute. Das ist okay. Schön, dass du da bist. Willkommen, egal wie du auch hier hinkommst. Dieses Gleichnis kann heute auch zu dir reden, Jesus durch dieses Gleichnis. Jesus hat in der Rede, in der Bergpredigt über ganz viel geredet. Er hat sein Grundsatzprogramm entwickelt. Es geht um Feindesliebe, Regeln für das Zusammenleben, darüber nicht zu richten, aber doch irgendwie auch gut zu beurteilen. Es geht um Früchte, die ein Leben hervorbringt. Und jetzt geht's um den Hausbau ganz zum Schluss. Das ist der Schluss der Rede. Jesus setzt ihr die Krone auf und konfrontiert seine Hörer auf eine unangenehme Weise. Er wirft ihnen was vor. Er sagt, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? So steigt er ein. Und ich glaube, es geht darum, dass wir das tun, was er sagt, oder die Leute damals das tun. Das ist sein Anliegen. Wir werden gleich ein bisschen mit reinsteigen. Er vergleicht seine Hörer nun mit zwei Menschen, die jeweils ein Haus bauen. Ein Haus und ein anderes Haus. Die sind sehr gleich, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Gleich ist, er vergleicht die Leute, sie kommen zu Jesus hin, sie sind zu diesem Berg gekommen, sie haben das gehört, was er gesagt hat, und jetzt tun sie etwas. Da sind die beiden Leute gleich, die beiden Männer, die er vorstellt, und die beiden Häuser. Dieser Hausbau entspricht dem, dass sie hinkommen, dass sie hören und dass sie was tun. Der Unterschied ist, der eine tut, was Jesus sagt, und der andere nicht. Ja, ein bisschen was zum Hausbau. Ich liebe so Sachen aus der Geschichte zu erfahren, wie das dann damals war. Das begeistert mich. Und ich habe was über den Hausbau damals in Palästina gelernt. Und zwar haben die Leute folgendermaßen gebaut. Sie haben Steine gesammelt, feste Steine vom Feld, die da übrig waren, die man nicht brauchen konnte, und haben daraus so eine Grundmauer errichtet, ein bisschen hoch. Und darüber haben sie Lehmziegel geschichtet. Hier ist auch ganz viel aus Lehm. Ziegeln gebaut. Ihr seht das. Die sind allerdings vermutlich gebrannt. Ja, die halten gut. Und die Lehmziegel damals waren luftgetrocknet. Das heißt, die haben nicht so gut gehalten. Und das heißt, die Häuser damals haben nicht so eine lange Lebenserwartung gehabt. Die haben ungefähr 30 Jahre gehalten. Das ist relativ kurz. Das heißt, jeder Mensch hat im Leben irgendwie mal damit zu tun gehabt, sich ein Haus zu bauen oder dabei zu sein, wenn gebaut wurde. Jeder Mensch hatte damit zu tun, dass Häuser gebaut wurden. Es war wirklich was alltäglich war für die Leute. Für uns heute ist Hausbau vielleicht ein bisschen was Besonderes, auch wenn wir hier die ganzen Häuser sehen, aber die meisten von uns oder viele sind vielleicht einfach Mieter und werden das auch ihr Leben lang bleiben oder wünschen sich irgendwann mal ein Haus zu bauen, man weiß nicht, wie das wird. Aber für die war es alltäglicher. Es war so, dass jeder was damit anfangen konnte. Jeder hatte mit Hausbau zu tun. Irgendwie können wir uns aber trotzdem damit identifizieren, weil wir nicht unbedingt ein Haus aus Backsteinen bauen, aber jeder baut sein Haus des Lebens. Jeder baut auf den Anfängen auf, die Kindheit gelegt hat, baut darauf auf, versucht es möglichst gut zu machen, baut vielleicht was weg, was nicht so gut ist, was nicht passt, baut wieder was hinzu, renoviert ab und zu, denkt nochmal drüber nach, bleibt also dran. Jeder ist so ein bisschen daran, sein Lebenshaus zu bauen. Unterschiedlich kann man bauen. Der erste Mann denkt gut darüber nach, was er tut, und fängt an zu bauen, indem er in die Tiefe gräbt. Er gräbt mühsam so weit, bis er eine Erdschicht erreicht, auf der das Haus gut stehen kann. Er gräbt in die falsche Richtung eigentlich, weil das Haus soll ja nach oben entstehen und er fängt erstmal an, in die andere Richtung zu graben. Das ist irgendwie seltsam, aber es scheint zu funktionieren. Es sieht rückschrittig aus, es dauert viel länger, es ist mühsam. Die Leute haben damals keinen Bagger gehabt, den man sich irgendwie mieten konnte oder so. Die haben wirklich alles mit Muskelkraft gemacht, das war harte Arbeit. Und er nimmt es auf sich und sagt, das ist mir wert, hier, damit das gut steht. Der zweite Mensch sagt, ja, ich will Ergebnisse sehen. Ich baue mein Haus und fängt an auf den lockeren Boden, vielleicht ähnlich wie hier. Hier gibt es einen sehr sandigen Boden, vielleicht war es ein bisschen fester, aber vielleicht ähnlich. Darauf einfach drauf und hoch. Und man kann Ergebnisse sehen. Wenn die beiden Häuser nebeneinander gebaut worden wären, so als Nachbarn, dann wäre der eine erfolgreich gewesen, hätte man direkt was gesehen und der andere wäre noch nicht mal irgendwie in der Mitte des Hauses gewesen, als der andere schon fertig war. Ja, das muss man erstmal so sagen. Die beiden Häuser stehen nebeneinander, wenn sie fertig sind, und sehen ähnlich aus. Gleich aus, man kann jetzt keinen Unterschied erkennen. Der Unterschied liegt unterhalb der Erde. Er ist unsichtbar. Die Mühe, die der eine reingesteckt hat, kann man nicht mal sehen. Der Unterschied ist, der eine hat das Fundament gegraben und Jesus sagt, der Unterschied, dieses Fundament graben in der Story ist, dass ihr das tut, was ich sage. Dass ihr mir sozusagen gehorsam seid. Okay, beide nennen ihn Herr am Anfang der Geschichte. Das ist ja der Aufhänger, der ihn aufregt. Es gibt so viele Leute, die ihn immerfort Herr nennen und er sagt, es gibt Leute, die tun aber das nicht, was ich sage. Herr heißt, ich habe einen Anspruch daran, dass ihr das tut, was ich sage. Und Teile machen das nicht. Beide sind also an diesem Punkt. Der eine macht's, der andere macht's nicht. Man kann sehr leicht Herr sagen. Man kann es sich leicht machen und Meinungen haben und Worte kloppen. Ich weiß nicht, ob ihr den amerikanischen Wahlkampf ein bisschen verfolgt. Donald Trump stellt sich mit Worten hinter ziemlich viel. Ich habe das Gefühl, er kann sich nicht hinter alles mit seinen Taten stellen. Wird sich vielleicht zeigen. Aber er sagt viel und die Taten müssen es erweisen. Ja, man kann viel sagen, aber man steht noch nicht tatsächlich dann mit seinen Taten dahinter. Wenn wir hier an die neue Mitte denken, da geht es darum, dass DDR-Bauten abgerissen werden und viele Leute sagen, dass es wichtig wäre, die zu erhalten. Diese Meinung kann ich haben, kann ich auch nicht haben, aber erst wenn ich hingehe und meine Unterschrift unter dieses Dokument setze, um dieses Bürgerbegehren, dann macht es einen Unterschied. Dann wird die Meinung erst praktisch. Dann macht es einen Unterschied. Das Gleiche beim Wählen gehen. Ich kann eine Meinung haben, welche Partei gut wäre oder dass alle nicht gut wären oder was auch immer. Aber erst wenn ich hingehe und wähle, dann hat meine Meinung eine Auswirkung. Oder wenn ich eine Bekannte habe und ihr sage, ich würde dir gern helfen, dann macht es erst einen Unterschied, wenn ich auch helfe. Der eine gräbt sein Fundament und sagt, das, was Jesus sagt, ist so, dass ich dem vertrauen will und dass ich das tue, was er sagt. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass der eine sich auf Jesus verlässt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist eigentlich der Unterschied oder wann macht sich der Unterschied bemerkbar? Ich habe schon gesagt, das Fundament ist unsichtbar. Beide Häuser sehen gleich aus und wofür hat er das denn gemacht? Und Jesus sagt hier, da kommt ein Sturm, da kommt ein Unwetter. In Israel gibt es Jahreszeiten wie hier und da gibt es auch eine Regenzeit und da fällt auf kurzer Zeit sehr viel Regen. Und dann geht's ab. Dann kann der Boden nicht alles aufnehmen an Feuchtigkeit, sondern dann fließt durch die trockenen Täler richtig ordentlich viel Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in Braunsbach im Mai 2016 dieses Jahr vor ein paar Wochen ging es in Baden-Württemberg ziemlich ab, auch in anderen Teilen, aber da habe ich Bilder gesehen, wie Autos in so einem riesigen Strom durch die Stadt schwimmen, als ob es Streichholzschachteln wären. Und sowas kann da auch passieren in Israel, nur dass es da keine Autos gab. So Stürme kommen vor. Okay, Jesus sagt, da können Stürme kommen in diesem Hausbild. Es heißt auch, dass Stürme kommen können in der Übertragung im Leben dieser Leute damals und im Leben von uns heute tatsächlich auch. Was können Stürme sein? Vielleicht ist es einfach ein junger Mann, der irgendwie merkwürdige Gedanken und eine Waffe dabei hat und irgendwie Bock hat, Menschen zu töten. Krasses Beispiel, aber ist nicht so lebensfremd, wie wir uns das gern wünschen würden, oder? Es kann ganz alltägliche Dinge sein. Es kann sein, dass wir Probleme an der Arbeit haben, dass die Aufgaben so viel werden, dass es zu viel wird. Es kann an der Arbeit sein, dass es ausbleibende Kunden oder Aufträge gibt. Es kann persönliche finanzielle Engpässe sein, Schwierigkeiten in der Beziehung, dass man sich nur noch über Kleinigkeiten streitet oder dass man den Verdacht hat, dass der Partner vielleicht fremd geht oder dass man sich auseinanderlebt. Stürme im Leben oder Stress mit den Eltern, die eigene Lebenssituation einfach nicht nachvollziehen können. Aber häufig mitreden und Einsicht fordern. Oder manchmal einfach eine Krankheit, die aus der Bahn wirft. In diesen Stürmen des Lebens stellt sich die Frage, wie fest sind die Dinge, auf die wir uns verlassen? Wir verlassen uns auf den Partner, die Familie, die Kinder, den Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung, die Freunde, die mit mir durch dick und dünn gehen. Oder auf das Gehalt, die Versicherung. Wenn das Halt gibt, gut. Sehr gut. Aber ist es ein sicheres Fundament? Ist es wirklich letztlich in allen Fällen belastbar? Der zweite Mann hat sich mit Sicherheit den Boden angeguckt, auf dem er sein Haus bauen wollte. Der ist ja nicht dumm gewesen. Er hat sich nicht die schlechteste Stelle ausgesucht, wo er sagt, hier schwimmt's richtig gut weg, der Sand. Er war der Meinung, dass ihn der Boden tragen würde. Er war klug und hat vorgesorgt. Wie fest sind die Dinge, auf die wir unser Fundament stellen können? Eine Freundin von meiner Frau Angelina hatte ein Problem, eine Situation, die sie als ganze Person erschüttert und hinterfragt hat. Sie hat Monate damit gerungen, viele Leute gefragt, was sie da machen kann, was sie tun soll. Und so viele Leute, wie sie gefragt hat, gab es auch Meinungen, was sie tun sollte. Freundschaft, die hält, Berater, die guten Ratschlag geben. Und irgendwie war sie deprimiert darüber, dass es so viele verschiedene, sich widersprechende Dinge gab, dass da irgendwie ein wenig Belastbares war. Je nach Weltbild und Sicht kam da was ganz Unterschiedliches raus, was richtig gewesen wäre anscheinend. Und in dieser Zeit hat sie die Bibel wieder entdeckt, weil sie, ja, Jesus kennt. Sie hat angefangen, wieder in der Bibel zu lesen und hat gemerkt, oh, da ist Eindeutigkeit, da ist fester, indiskutabler Maßstab, da ist Orientierung, da ist Weisheit, da ist Richtung. Das ist zum Teil hart, ich muss mir Fehler eingestehen, weil die Bibel ungute Dinge aufdeckt. Aber es ist heilsam und sie hat festgestellt, dass Jesus' Worte am meisten Sinn gemacht haben und vor allem unerschütterlich und fest waren. Das hat sie festgehalten. Wenn du in einen Sturm gerätst, gibt's was so unerschütterlich fest ist? Die Frage müssen wir uns alle irgendwie ehrlich stellen. Im Gleichnis ist das Fundament, Jesus zu folgen, die einzige Sicherheit. Das zu tun, von dem er gesprochen hat, baut ein Fundament für unser Leben, das jeder Krise standhält. Ein paar Fragen für dich zum Nachdenken. Wo steht mein Lebenshaus? Wie sicher steht mein Fundament? Worauf baue und vertraue ich in den Stürmen des Lebens und hält das? Das Fundament des ersten Mannes war, dass er getan hat, was Jesus sagte, und hat damit sein Lebenshaus auf dem Fels verankert. Das ist sehr vorbildlich, aber was hat er da überhaupt getan? Wir haben da jetzt die ganze Zeit drüber geredet. Gehorsam gegenüber Christus oder das Tun, was er gesagt hat. Was heißt das denn überhaupt? Das wird deutlich, wenn man liest, was er in der Bergpredigt Jesus vorher gefordert hat. Das ist ein Knaller. Schnallt euch an. Ich trinke kurz was und dann haue ich die raus. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Seid barmherzig wie euer Vater, damit meint er Gott, barmherzig ist. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen perfekt sein. Und wenn wir das tun, dann stehen wir sicher. Okay. Kann ich nicht? Könnt ihr? Ich weiß nicht. Also, wie soll das gehen? Jedem, der aufmerksam zugehört hat, muss klar geworden sein, dass er das nicht einhalten kann. Unmöglich, das zu schaffen. Okay, wir haben die Forderung gehört, wir haben den Gehorsam gehört. Und jetzt stehen wir hier und sagen, ja, das schaffen wir aber nicht. Und das ist der Knackpunkt im Glauben, im Christentum. Viele Leute, die schon mal was von Gott gehört haben, denken, es geht im Glauben, in der Religion darum, das zu tun, was eine Gottheit fordert. Gott zu entsprechen, das zu tun, was er will. Weil er perfekt ist, müssen wir so sein, wie er ist. Sind wir perfekt? Wie weit weg wir davon sind, merken wir eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Wir erfüllen den Anspruch niemals. Wir kommen nicht ran und das bedeutet, dass wir nicht zusammen mit Gott leben können, weil Gott perfekt ist und nichts anderes aushält bei sich. Wer das tut, steht auf gutem Fundament. Wer schafft sowas? Diese Ansprüche können wir nicht erfüllen und das bedeutet, dass wir keine Häuser mit Fundament bauen. Das heißt, unsere Häuser werden immer einstürzen. Nichts auf dieser Welt ist stark und gut genug, dass wir eine unerschütterliche Grundlage für unser Leben haben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe da noch was. Weil wir es nicht tun können, hat Jesus es getan. Weil wir es nicht tun können, hat Jesus es getan. Jesus ist der Fels, auf dem das Haus ruht. Das Fundament ist gegraben, aber es ruht auf ihm, auf dem, was er getan hat und wie er gelebt hat. Paulus geht sogar noch weiter und sagt, dass Jesus das Fundament selbst ist. Er sagt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus. Ja, das Fundament ist bereits gelegt, es ist alles erledigt. Jesus hat alles Nötige getan. Okay, alles, was sich in euch verkrampft hat vielleicht, weil ihr gemerkt habt, da sind ganz viele Forderungen, es geht um Gehorsam, kann sich jetzt entspannen. Es geht nicht darum, dass wir gehorsam sind und damit Gott zufriedenstellen. Das funktioniert nicht. Sondern Jesus hat das getan und darauf können wir uns berufen und können sagen, Gott, Jesus hat das für mich getan. Deswegen möchte ich mein Leben auf Jesus aufbauen. Das soll mir das Fundament meines Lebens sein. Das soll mir Halt geben in den Stürmen des Lebens. Und dann wird er das tun. Sich auf Jesus zu verlassen, ist das Sicherste, was wir tun können, weil es jemand außerhalb von uns ist, der total verlässlich ist. Mit diesem Fundament stürzt das Haus nicht ein, es wackelt nicht, es sinkt nicht mal langsam ein wie Riekes Haus. Vielleicht erlebst du gerade einen Sturm. Wow, das tut mir wirklich leid. Ich lebe ungefähr seit 3 Jahren in einem Sturm. Ich habe eine chronische Krankheit mittlerweile, die mich bei vielen beeinträchtigt. Beim Arbeiten, bei der Kraft, beim Essen, in der Ehe. Und ich wünsche euch das nicht. Und ich wünsche keinem irgendeine Krankheit. Aber es gibt diese Dinge. Und wenn ich nicht Jesus als mein Fundament hätte, dann wüsste ich nicht, ob ich hier stehen würde. Ich glaube eher nicht. Jesus ist der, bei dem ich weiß, dass er mir das Nötige gibt. Und manchmal ist es von der Kraft für den Tag wirklich nur das Nötigste. Nicht mehr. Und manchmal ist es mehr. Und das sind gute Tage. Wenn ich morgens aufstehe, dann weiß ich, dass abends mein Haus immer noch stehen wird, weil Jesus das Fundament ist. Weil er alles getan hat, was nötig war. Am Ende des Tages wird mein Haus stehen. Okay, nochmal auf den Punkt gebracht. Was wollte Jesus mit diesem Gleichnis erreichen? Jesus ärgert sich über die Menschen, die ihn Herr nennen, aber ihm nicht vertrauen. Er fordert sie auf, über ihr Leben nachzudenken. Und sie leben nicht so, als ob das, was er sagt, wahr ist. Sie verlassen sich auf was anderes. Das wird unweigerlich zu einer Katastrophe führen. Jesus bietet an, dass sie ihr Leben auf ihm aufbauen. Jesus bietet auch dir an, dass du dein Leben auf ihm aufbaust. Das wird in den Stürmen des Lebens helfen. Ihn als Fundament zu haben, bedeutet, ihm zu vertrauen und das, was er sagt, zu tun. Das werden wir nicht komplett schaffen, das weiß er. Er hat es geschafft und das reicht, damit wir im Reinen mit Gott sind. Weil Jesus das getan hat, dürfen wir auf ihn hören und vertrauensvoll das tun, was er sagt. Vielleicht hat Jesus schon mal mit dir geredet. Vielleicht war da auch was bei, was er gern würde, was du tust. Was er gern hätte, was du tust. Vielleicht erinnerst du dich daran. Mir ging es in der Vorbereitung der Predigt so, Gott hat mir mal gezeigt, dass ich sein Wort viel zu wenig kenne, dass ich mehr darin lesen sollte, um näher an ihm dran zu sein. Und ich habe das über den Sorgen des Umzugs einfach vergessen. Und die Bibel, die ich dafür gebraucht habe, die war ganz tief unten eingepackt und irgendwie. Und irgendwann fiel mir das auf und ich dachte, oh, okay. Und ich habe die Bibel rausgekramt, auch wenn es ein bisschen Arbeit war, den richtigen Karton zu finden. Das ist was wert. Ich möchte ihm von Herzen gehorchen. Das macht mich nicht, bringt mich nicht ins Reine mit ihm, aber es tut mir gut. Wenn du sowas hast, dass Jesus dir was gesagt hat in deinem Leben, was du tun sollst, dann tust doch. Nicht, weil du dir damit was verdienst, sondern weil es gut ist und Jesus weiß, was er sagt und was gut für uns ist. Jesus ist das Fundament. Es kann kein anderes oder besseres gelegt werden. In den Stürmen des Lebens brauchen wir einen sicheren Halt. Jesus macht die herausfordernde Aussage, dass das einzig tragende Fundament für unser Leben darin besteht, ihm zu folgen. Gleichzeitig hat er alles dafür gegeben, damit wir das tun und unser Leben auf ihn aufbauen können. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du der Fels bist, dass du sicheres Fundament bist, dass man dir vertrauen kann, dass du nicht wegbröckelst. Ich danke dir, dass dir was an unserem Leben liegt. Ich danke dir für deine gute Weisung. Ich danke dir, dass du redest. Wir wollen dich bitten, dass du hilfst, gehorsam zu sein und uns ganz allein auf dich zu verlassen, nicht auf uns selbst. Amen.